Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Die Mauer in der Partei. Der Kampf der Ost-CDU um Anerkennung. Ein Feature von Thomas Klug.
Meine Meinung ist traurig, dass es weit kommen musste. Aber die Lösung letztendlich muss kommen. Nämlich jetzt sollen ja noch welche hier bleiben. Und nicht bloß, dass die Jugend verschwindet und die Alten hier bleiben.
Das kann nicht so weitergehen. Dafür haben wir nicht gearbeitet und nicht gelebt in den letzten 40 Jahren. Und da muss sich was ändern. Von oben bis unten in das kleinste Glied. Und da fange ich oben in der Regierung an und höre unten in der Familie auf.
Ich kann mit diesem Sozialismus nichts mehr anfangen und ich stehe ihm äußerst kritisch gegenüber. Ich bin für Sozialismus, aber nicht für diesen Sozialismus.
Die alten Männer der Politbürokratie der DDR verstanden die Welt nicht mehr, als ihre Phrasen nicht mehr einschläfernd wirkten, sondern das Volk auf die Straße trieben. Oder über die Grenzen, über Landesgrenzen und über ideologisch verordnete Grenzen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben jungen Freunde, liebe Landsleute. Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr, sehr herzlich bedanken für dieses freundliche und freundschaftliche Willkommen.
Erst kam das Ende für die alten Machthaber der DDR. Sie traten zurück nach und nach, was seltsam war. Bis dahin hatte man ein Amt nur durch den eigenen Tod aufgegeben. Oder wenn man von einem Nachfolger unsanft daraus vertrieben wurde. Mit Billigung Moskaus. Nach den Rücktritten war plötzlich Platz für neue Gedanken, Ideen und Überlegungen. Wie könnte eine DDR ohne Diktatur aussehen? Dann kam der Kanzler. Der Kanzler sprach in Dresden. Über Nacht war im Osten das neu, was im Westen schon alt war.
Sie werden frei entscheiden, wer mit Ihrem Vertrauen versehen im Parlament sitzt. Sie werden eine frei gewählte Regierung haben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen, zu dem, was ich genannt habe, konföderative Strukturen, das heißt gemeinsame Regierungsausschüsse, gemeinsame Parlamentsausschüsse, damit wir möglichst viel Gemeinsamkeit in Deutschland leben können.
Alles war in Bewegung, alles denkbar, alles veränderbar. Die Debatten waren bald zu Ende. Das Ziel aller Veränderung schien plötzlich klar.
Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation.
Die CDU hatte gewonnen, haushoch und eindeutig. Helmut Kohl wurde der Sieger der Volkskammerwahlen im März 1990, obwohl er nicht einmal auf den Stimmzetteln stand. Man sah Helmut Kohl und wählte die CDU Ost, eine Partei, die schon immer in der Volkskammer, im Ministerrat und im Staatsrat vertreten war. Eine Partei mit Vergangenheit. Ist das ein Einstieg?
6, 5, 4, 3, 2, 1. Die CDU hatte einen fulminanten Einstieg Anfang der 90er Jahre, mit dem vorher auch kaum jemand rechnen konnte,
sagt Christine Lieberknecht, die ehemalige CDU-Ministerpräsidentin in Thüringen, und guckt in die Vergangenheit. Sachsen-Anhalt 39%, Sachsen 53,8%, Mecklenburg-Vorpommern 36,3%, Thüringen 45,4%.
Und die CDU konnte sich in ihrem ureigenen Feld, nämlich Verantwortung wahrzunehmen, behaupten, und zwar flächendeckend. Es war ja nahezu die komplette Kommunalpolitik in Hand der CDU vom Wahlergebnis 1990 her. Auf Landesebene hatte die CDU das Glück, auch mit einer fast absoluten Mehrheit, es fehlten damals 2 Sitze im Parlament, dann eine Koalition mit der FDP einzugehen.
ein Dilemma begann. Einerseits misstraute man im eigenen Arbeitsumfeld denjenigen, die aus dem Westen kamen. Andererseits wählte man Parteien, die genau die Strukturen aus dem Westen dort nachbilden sollten, wo einst DDR draufstand. Einerseits wollte man den eigenen Arbeitsplatz behalten. Andererseits interessierte man sich mehr für die Waren aus dem Westen als für das, was man selbst herstellte. Gewählt wurde die CDU, Wahlversprechen inklusive. Als friedliche Revolutionäre begannen, die DDR umzukrempeln, wurde eine Partei, die damit so gar nichts zu tun hatte, zur mächtigsten Partei im Osten. Plötzlich und unerwartet war sie den Sternen so nah. Ausgerechnet die CDU, die sich gut als SED-nah beschreiben lässt.
Ja, letztendlich war sie eine Mitläuferpartei, die natürlich das Gesamtsystem mitgetragen hat und ein Ort war, wo bestimmte Gruppen, die vielleicht sonst ein bisschen außerhalb gestanden hätten, also viele, die in der Kirche engagiert waren, Gewerbetreibende, die Reste des alten Bürgertums, wo die im Prinzip parteipolitisch integriert wurden, aber eben nicht so, dass es eine unabhängige Partei war, sondern dass sie auch Teil des gesamten DDR-Regimes gewesen ist.
Sagt Steffen Mau, Professor für Soziologie an der Berliner Humboldt-Universität. Die Ost-CDU stellte sich einfach hinter die Aushängeschilder der West-CDU. Und im Osten erlahmte das Interesse an den Diskussionen, was man mit dieser DDR ohne Diktatur anfangen könnte.
Da gab es gar nicht so viel Zeit, so viel Kopf und auch so viele Möglichkeiten, politisch was Neues zu gestalten. Es war eben auch eine wegrutschende Gesellschaft, die unter einer extrem starken auch ökonomischen Belastung gelitten hat. Das waren ja unglaubliche Flurschäden, die durch die Privatisierungspolitik da erzeugt worden sind. Dadurch ist letzten Endes auch dieses Aufbruchsmoment des Herbstes 89 so in so eine Lähmung hinein geraten. Und in den 90er Jahren hat man sich das dann irgendwie alles angeguckt. Und viele Leute sind dann auch in so eine Form der Privatisierung hineingegangen. Die haben sich erstmal um sich selbst gekümmert, darum wieder einen Fuß auf den Boden zu bekommen, auch private Projekte verfolgt, sind woanders hingegangen. Also dieses eigentlich positive Politisierungsmoment, das ist ausgebremst worden.
Die Jugend, also die Leute in meinem Alter rum, die gerade ihr Abitur gemacht haben, ihr Abschluss, die haben hier einfach keine Perspektive, um hier zu bleiben. Weil die, die was drauf haben, die gehen in eine Großstadt, machen dort ihr Zeug, verdienen dort richtig Geld.
Sagt Florian Mewes und guckt auf seine Stadt mit CDU-Mehrheit in Thüringen.
Die CDU und Helmut Kohl war die Partei, die den Osten mit der Friedlichen Revolution, dem Fall der Mauer und dem Drängen der Menschen nach Einheit in einer Weise verstanden hat, wo das gilt, was schon zu den Gründungserfolgen der CDU damals gehörte. Man muss Identifikationsplattform für den Willen der Menschen sein.
Ob Volkskammerwahl oder Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt, nur Brandenburg spielte anders. Sonst gab es Erfolge für die Identifikationsplattform CDU. Wie ein Flug in unendliche Weiten. Die CDU hob ab. Zum Beispiel in Thüringen. Ach, Thüringen. Es war einmal den Sternen nah, so richtig nah, wie man ihnen nur sein kann, wenn man in einem Raumschiff um die Erde fliegt. Thüringen hat es geschafft und keiner hat es gemerkt. Es war dummerweise die Zeit, als eine CDU-Regierung noch fern und der erste Westdeutsche im All ein freiwilliger Schwabe war, obwohl er in Thüringen geboren wurde, Ulf Merbold. Nach dem Abitur hat er die DDR verlassen, letzten Endes um Astronaut zu werden. Ulf Merbold stammt aus Greiz in Thüringen, was niemand außerhalb von Greiz weiß, höchstens Wikipedia. Greiz hatte einmal fast 40.000 Einwohner, heute gerade noch die Hälfte. Im Landkreis regiert die CDU noch. Das Land Thüringen ist für die CDU kein Erfolgsmodell mehr.
Man ist hier auf jeden Fall schon mit wenig zufrieden. Also da, ja, genau.
Der Flug zu den Sternen endete unsanft.
Wir sind hier in Greiz auf dem Westernhagenplatz, auf dem Schlangenspielplatz.
Wer mit dem Zug in Greiz ankommt, muss einen Bogen um das Bahnhofsgebäude machen. Das ist verkauft an einen Pornoproduzenten, wie die Greizer entsetzt lustvoll raunen. was man so träumt, wenn die unendlichen Weiten Geschichte sind und die reale Fantasie nicht mehr so weit reicht. Im Landkreis Greiz ist die Welt der CDU noch in Ordnung. Knapp 37% der Wähler stimmten für sie. Es folgt die AfD mit 20,4% und die Linke mit 12%. Die SPD liegt bei 8,9%. Greiz war einmal eine Arbeiterstadt. Der führende Betrieb hieß VEB Greika Greiz. Die Textilindustrie war hier traditionell angesiedelt, bis 1990. Aus dem VEB Greika wurde die Greika GmbH. Von 6.000 Arbeitsplätzen blieben 650 übrig. Statt voller Auftragsbücher gab es Hoffnungen. Ein Investor entpuppte sich als Betrüger. Was Hoffnung war, wurde zur Gesamtvollstreckung. Die Geschichte der Textilindustrie in Greiz endete am 1. April 1997. Einst hieß es, was Greiz gewebt und gefärbt, das hält, bis es die Enkelin erbt. Ob es die Enkelin noch erben will, ist eine andere Frage. Und ob sie dann noch in Greiz wohnt. Doch das ist kein Thüringer Problem. Die Euphorie der friedlichen Revolution ging, als die Massenarbeitslosigkeit in den ostdeutschen Ländern ankam. Der Soziologe Steffen Mau.
Da haben die Leute gesehen, ja, natürlich, wir sind umstellungsbereit und dass nicht alles so bleiben kann, wie es war, das wissen wir schon. Aber dass das dann quasi in 70 oder 80% der Familien einschlägt, dass sich eigentlich jeder oder mehr oder weniger jeder umorientieren muss, dass es auch zu so einer kulturellen Deklassierung kam, also all dessen, was eben Ostdeutsch in irgendeiner Weise kontaminiert war, das haben die Leute so nicht erwartet, also auch diese Entwertung von Berufsbiografien, auch eine Deklassierung ganzer Generationen, also die dann in den Vorruhestand geschoben wurden. Also es waren ja über 1 Million Menschen bezogen auf die gesamte erwerbstätigen Bevölkerung in Ostdeutschland, eine sehr, sehr hohe Zahl. Das haben die Leute nicht so erwartet. Sie haben wahrscheinlich gedacht, ja, es wird Arbeitslosigkeit geben, wie im Westen, aber nicht dreimal so hoch wie im Westen. Und sie haben sicher auch gedacht, dass die wirtschaftliche Erholung schneller kommt.
Der Westernhagenplatz in Greiz ist einen knappen Kilometer vom Bahnhof entfernt. Ein paar Autos parken, ein paar Menschen laufen über den Platz. Es ist ein Dienstagnachmittag, die Zeit, die man früher Berufsverkehr nannte.
Es liegt halt daran, weil Greiz ein strukturelles Problem hat, weil immer mehr Abitur machen und dann wegmachen. Und die, die halt nichts machen und halt auch nie was richtig wird, die bleiben dann auch hier. Und wenn sie in Greiz nichts werden, werden sie woanders auch nichts.
Florian Mewes geht in die 12. Klasse eines beruflichen Gymnasiums. Er engagiert sich in der Jungen Union in Greiz. Dass er etwas beklagt, was auch die CDU zu verantworten hat, stört ihn nicht. Er ist 18.
Also angefangen hat alles vor 8 Jahren. Da war ich das erste Mal Klassensprecher und habe so gemerkt, wie cool das ist, Verantwortung zu übernehmen für andere und halt auch die Meinung von anderen zu repräsentieren halt. Dann wurde ich in der 9. Klasse Schülersprecher und dann hatte ich einen Tag Schnupperkurs bei der Jungen Union hier in Greiz und dann dachte ich, Mensch, hier fühlst du dich gleich wohl.
Jugendliche gehen weg, weil Zukunftsaussichten fehlen und Greiz keine Stadt ist, die junge Menschen halten kann. Die Junge Union in Greiz soll immerhin ungefähr 40 Mitglieder haben. Zu ihrem Treffen kommen höchstens 10. Oder Florian Mewes, der stellvertretende Vorsitzende der JU Greiz, ist auch einmal allein. Die Parteien in Ostdeutschland haben nicht so viele Mitglieder. Und die Bindung der Wähler an Parteien ist fragiler als im Westen. Das Misstrauen gegenüber Parteien ist groß und eine Folge der Erfahrungen aus der DDR. In den Jahren danach wurde das Misstrauen nicht weniger. Christine Lieberknecht, ehemalige Ministerpräsidentin von Thüringen.
Da gab es dann Ostdeutsche, die sind in die innere Emigration gegangen, weil sie gesehen haben, oh, jetzt habe ich Vorgesetzte. Die sind jetzt auch nicht wirklich up to date. Da gab es auch Menschen, die ihren eigenen Vorteil gesucht haben, natürlich. Und dann diese Debatten um diese berühmt-berüchtigte Buschzulage, dass man sich das dann alles nochmal extra hat vergolden lassen, während die Ostdeutschen in der Regel klassentiefer eingestellt waren, weil natürlich die ganzen Beförderungskriterien alle auf Voraussetzungen beruhten, die die Ostdeutschen zunächst mal nicht mitbringen konnten. Also da gab es natürlich schon Verwerfungen. Aber das lasst dich nicht zuvorderst den Parteien an, sondern das war dann westliche Verwaltungspraxis, mit der man auch den Osten überzogen hat. Es gab durchaus Tendenzen, es anders zu wollen.
In den 1990er Jahren fand tatsächlich ein Elitetransfer von West nach Ost statt. In Wirtschaft, Medien und Verwaltung waren führende Stellen zu besetzen. Nicht nur diese Stellen lockten Westdeutsche an, auch politische Aufgaben im Osten waren zu vergeben. Kurt Biedenkopf, einst Generalsekretär der CDU West, und Bernhard Vogel, einst Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, wurden Ministerpräsidenten von Sachsen bzw. Thüringen.
Mit Bernhard Vogel kam ein erfahrener Politiker nach Thüringen, der sehr schnell diese Vorbehalte abbauen konnte, weil er sich wirklich für die Menschen im Land interessiert hat, weil er sehr schnell auch ein Landesvater-Image entwickeln konnte, vor allen Dingen, weil er bei der auch schwierigen Wahl 1994, wo die CDU ja auch verloren hatte gegenüber der Wahl von 1990, aber trotzdem eine Koalition mit den Sozialdemokraten eingehen konnte und aus dieser CDU-SPD-Regierungszeit heraus ja von 51% der Thüringerinnen und Thüringer dann die Zustimmung fand.
Die Landesväter wurden gern angenommen und die fühlten sich wohl in ihrer Rolle. Sie haben einiges bewegt, aber auch einiges übertüncht. Sachsen sei nicht anfällig für Rechtsradikalismus, behauptete etwa Kurt Biedenkopf immer wieder. Er hat sich gründlich geirrt. Der Soziologe Steffen Mau, Autor des Buches Lüttenklein, Leben in der ostdeutschen Transformationsgesellschaft.
Man hat eigentlich sozusagen durch diese überparteiliche Rolle dieser Spitzenpolitiker eigentlich nicht mehr wirklich eine politisch handfeste Konfliktstruktur entwickeln können, die auch für Ostdeutschland selber im Blick auf die Entwicklung von Zivilgesellschaft, einer demokratischen Kultur und Sonstiges wichtig gewesen wäre. Das hat man viel zu wenig berücksichtigt, sondern man hatte dann sozusagen freischwebende Personen oben, die vieles geregelt haben, die gesagt haben, wir sind doch gar nicht so schlecht, wir Sachsen, und wir sind überhaupt das beste Land oder wir Thüringer. Das hat damals eben als politische Programmatik offensichtlich ausgereicht, um sich eine ganze Menge Wählerstimmen zu sichern. Die langfristigen Folgeeffekte, die kann man heute eben beobachten. Das ist eben wirklich diese politische Kultur vor Ort. Es wäre falsch zu sagen, dass es die nicht gibt, aber dass sie doch mit vielen Problemen behaftet ist.
Als ich fortging, war die Straße steil, kehr wieder um. Nimm an ihrem Kummer teil, mach sie heil. Als ich fortging, war der Asphalt heiß, kehr wieder um. Red ihr aus um jeden Preis, was sie weiß.
Die Aufgabe des Aufbruchs war so gigantisch, diese Transformationsprozesse, dass es für jemanden, der ja auch vorher nie in Regierungsverantwortung war, einfach auch eine Frage der Ressourcen war, eine Frage auch der multikomplexen Problembewältigung, wo nicht jeder standgehalten hat. Das war jetzt für mich nicht vordringlich eine Frage von Ost-West, sondern es war einfach eine Frage auch der Aufgabenlast, die einen Menschen auch erdrücken konnte.
Christine Lieberknecht kommt mit dem Bus zum Interview nach Weimar. Sie war die erste Ministerpräsidentin in den ostdeutschen Bundesländern und bundesweit die erste von der CDU.
Ich bin gestartet als Theologin oder wenn man so will als Dorfpastorin. Und was ich als Dorfpastorin erreicht habe, das ist schon entgegen allen nur annehmbaren Vorstellungen. Also das war schon, erste CDU-Ministerpräsidentin zu sein oder überhaupt Ministerpräsidentin als Frau in den neuen Ländern. Das war alles schon sensationell.
Und Ihre Kanzel wurde immer größer quasi.
Ja, ist ein schönes Bild. also ich habe in allen Funktionen irgendwie mich immer auch an meinen früheren Beruf erinnert gefühlt. Das stimmt schon. Weil Sie haben es immer mit Menschen zu tun.
Mit Menschen und mit Parteifreunden. Die Ost-CDU musste sich auf die West-CDU einlassen. Christine Lieberknecht will die Konflikte, die zwischen ostdeutschen Landesverbänden und der Bundes-CDU immer wieder mal bestehen, nicht vergrößern. Verschweigen will sie die Konflikte auch nicht. Dafür sind sie zu offensichtlich. Zum Beispiel die Rote Socken-Kampagne, mit der die CDU im Wahlkampf Angst vor einem rot-roten Bündnis schürte.
Speziell für den Osten war es zu plakativ und hat auch den Empfindungen vieler Menschen, die ja auch ambivalent sind. Natürlich gab es Opfer des SED-Regimes. Da hat es vielleicht durchaus gewirkt, auch mit Recht aus deren Perspektive, Unüberbrückbarkeiten. Aber es geht ja um eine Mehrheit der Menschen. Und eine Mehrheit der Menschen hat auch SED-Mitglieder sehr ambivalent erlebt. Bis dahin, dass auch SED-Mitglieder sehr persönlich ambivalent waren.
Lange Zeit hat sich die CDU geweigert, einen Mindestlohn einzuführen. Auch als der schon in einigen europäischen Ländern Realität war, behauptete die Union, er wäre gefährlich für die Wirtschaft und den Wettbewerb. Christine Lieberknecht war die erste prominente CDU-Politikerin, die zu den Mindestlohnbefürwortern wechselte. In der CDU-Zentrale war kein Beifall zu vernehmen.
Ich hatte nur hier in Thüringen die reale Situation, dass in Thüringen lange Zeit doch von der Lohnentwicklung her sehr niedrige Löhne gezahlt wurden und von daher Mindestlohn durchaus zwar auch nicht wirklich, sagen wir mal, zufriedenstellend, aber zumindest mal so ein unteres Level, unter das es nicht gehen darf, fixiert. Und das ist gelungen. Von daher sage ich, ja, gab es Lernprozesse. Ich weiß noch, die ersten Diskussionen auf Bundesebene, da war meine Partei alles andere als amüsiert, dass so eine Initiative jetzt von Thüringen auskam mit mir als Landesvorsitzender CDU und Ministerpräsidentin. Aber da müssen sie auch mal durch.
Da müssen sie durch. Auch dann, wenn ostdeutsche Landesverbände sich gegen Russland-Sanktionen wehren, die westdeutsche Landesverbände manchmal fordern. Die Interessenlage ist klar. Es geht nicht um Moral, es geht um Wirtschaft. Sanktionen gegen Russland haben eher Auswirkungen auf Sachsen als auf Nordrhein-Westfalen. Und so krummelt es immer wieder in der CDU, wenn es im Osten andere Interessen als im Westen gibt und wenn manche Erfahrung aus der DDR im Westen nichts gilt. Zum Beispiel, wenn es um Kinderbetreuung geht. Und dann kommt auch noch die Frage des Umgangs mit der AfD. Es geht um Ideen, um Einfluss, um Macht. Nichts davon ist verwerflich, aber kann das alle Unterschiede erklären?
Thüringen ist jetzt nicht der Landesverband, der davon sprechen würde, jetzt ja besondere Probleme mit der Bundes-CDU zu haben. Also wir sind ein föderales System und die CDU ist eine föderal aufgebaute Partei. Da gibt es immer mal größere Nähen auch zur Bundes-CDU und Punkte, wo man sich auch durchsetzt.
Christine Lieberknecht ist seit 1981 CDU-Mitglied. 1989 war sie Mitunterzeichnerin eines Briefes, der Veränderungen in der DDR anmahnte. Es ist so ziemlich die einzige Kritik der Ost-CDU an den Verhältnissen in der DDR. Die Parteiführung versuchte sich sogleich in Schadensbegrenzung. Heute müssen Parteiführungen deutlich mehr aushalten.
Also wenn ich sehe, was für Friktionen zwischen Baden-Württemberg und der Bundes-CDU im Blick erst auf Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken und dann hier Fukushima und abrupter Ausstieg. Also das war auch nicht alles konfliktfrei, das kann man nur bei weitem nicht sagen. Und sie sind immer dann gut angesehen, wenn sie eine Wahl gewonnen haben, das ist natürlich klar. Dann wird dann gemeinschaftlich gefeiert und es gibt auch eine große Solidarität im Blick auf Präsenz vor Wahlveranstaltungen bzw. Wahlkämpfen. Also es gibt schon Unterschiede zwischen ostdeutschen Landesverbänden, wie es es auch zwischen westdeutschen Landesverbänden gibt.
In einem Appell konservativer Unionspolitiker in Thüringen wurden ergebnisoffene Gespräche mit der AfD gefordert. Monate später wählte die CDU gemeinsam mit der AfD einen Ministerpräsidenten der FDP. Das Echo war verheerend. Hat das niemand vorhergesehen, nicht aus der Thüringer CDU und niemand aus der Berliner CDU-Zentrale? Es war dann auch nicht die Vorsitzende Kramp-Karrenbauer, die sich mit klaren Worten meldete, sondern Kanzlerin Angela Merkel versuchte sich in Schadensbegrenzung, obwohl es gar nicht mehr ihre Baustelle war.
Also im Moment haben die Thüringer Ereignisse erstmal dafür gesorgt, dass deutlich geworden ist, dass das ein Riesensprung ist.
Thorsten Oppeland ist Politikwissenschaftler an der Friedrich-Schiller-Universität Jena.
Also derjenige, der mit der AfD auf einer, sagen wir mal, auf dauerhaft gestellten Weise zusammenarbeiten möchte, erhebliche Probleme bringen wird. Erheblichen medialen und politischen Gegenwind, also nicht nur jetzt von den Medien im Sinne von Print- und Rundfunkmedien, sondern vom Internet-Shitstorm angefangen bis hin auch zu erheblicher Polemik des politischen Gegners. Also da muss man erheblich was aushalten und man hat natürlich auch gemerkt, dass man derzeit keinerlei Rückhalt für sowas auf der Bundesebene hat. Und insofern, glaube ich, ist das Thema mittelfristig zumindest erstmal vom Tisch.
Vielleicht hat die CDU bei ihrer internen Vereinigung dieselben Fehler gemacht wie beim Zusammenführen von Ost und West. Im Westen sollte sich nichts ändern, der Osten sollte sich einfach einfügen. Hinzu kam ein gewichtiger CDU-Chef und Kanzler, der die kleine Unionsschwester im Osten kritisch besah. Andererseits brauchte er sie, um die Machtbasis seiner Partei in den neuen Ländern zu vergrößern. Vielleicht fing es da an, dass sich manche im Osten nicht ernst genommen fühlten. Mit ihrer Biografie, mit ihren Ideen, ihren Leistungen und ihren Hoffnungen. Und sich ins Private zurückzogen. Wieder einmal. Die wirkmächtigen Debatten, die über den Osten geführt wurden, waren in Wahrheit Schmalspurdiskussionen, verengt auf Kosten, Treuhand und Staatssicherheit. Da erkannten sich viele nicht wieder. Und nicht alle haben das überwunden.
So dieser nationalistische Aufschwung im Zuge des Einheitsprozesses, die Brüder und Schwestern im Osten oder die lieben Landsleute, das hat letztendlich ein bisschen übertüncht, dass sich doch eigentlich zwei sehr unterschiedliche Gesellschaften herausgebildet hatten. Und es hat auch im Prinzip die naive Vorstellung befördert, dass wenn man nur die Institutionen bringt und ein bisschen Wirtschaftswachstum stimulieren kann, dann würde sich eigentlich alles im Osten mehr oder weniger verwestlichen. Man hat eigentlich nicht davon gesprochen, dass es auch, ja, dass Mentalitäten, Kulturen und auch Orientierung durchaus auch ein Beharrungsvermögen aufweisen und bleiben können.
Was nun? Die CDU hat sich einen Unvereinbarkeitsbeschluss verordnet. Keine Zusammenarbeit mit der AfD, keine mit der Linken. Dem Beschluss haben auch die ostdeutschen Landesverbände zugestimmt. Offenbar blind für die Konsequenzen.
Ich halte auch diesen antitotalitären Grundkonsens für existenziell für eine demokratische Gesellschaft. Ich stehe zu diesem Konsens.
Der Thüringer Politikwissenschaftler Thorsten Oppeland fasst das Dilemma so zusammen.
Das hängt alles damit zusammen, dass die AfD in Ostdeutschland so stark ist. Dadurch wird einfach die Mehrheitsbildung schwieriger. Schon jetzt hat man ja in mehreren Landtagen im Grunde fast alle demokratischen Parteien zusammenfassen müssen, um die AfD sozusagen draußen zu halten. Wenn man sich hier in Thüringen die letzten Umfragen ansieht, dann kann das durchaus passieren, dass am Ende die FDP rausfällt, es für Rot-Rot-Grün nicht reicht und die CDU und die AfD nicht zusammen wollen, können, dürfen, was auch immer, sodass wir in genau derselben Lage wie im Moment wieder sind. Das heißt, die CDU steht vor der Frage, kooperiert sie mit der AfD oder mit der Linken? Das ist dauerhaft natürlich ein Dilemma, das bisher zumindest noch nicht gelöst ist.
Bei Ost-West-Debatten, die in Jubiläumsroutine aufgewärmt werden, wird ein Punkt häufig übersehen. Den Osten gibt es gar nicht. Es gibt gemeinsame Erfahrungen, die die älteren Generationen in den östlichen Bundesländern teilen. Der Blick auf die Unterschiede geht da manchmal verloren. Mancher Unterschied ist darin begründet, ob sich die Partei mit großer Mehrheit als Regierungspartei profilieren konnte oder die Oppositionsbänke drücken musste.
Das macht enorm viel aus, denn Regierungsparteien haben es grundsätzlich eher etwas einfacher, eine langfristige Parteibindung aufzubauen und zu erhalten. Auch wenn das nicht immer einfach ist, wie man in Thüringen und Sachsen gesehen hat.
In den neuen Bundesländern ist die Machtbeteiligung der CDU wechselhaft. Nur in Sachsen stellt sie seit 1990 den Ministerpräsidenten. Die Thüringer Nachwende-CDU-Geschichte ist eine besondere.
Wir sehen ja, dass die CDU in Thüringen eine Partei war, die zeitweilig absolute Mehrheiten gewonnen hat. Einmal sogar absolute Mehrheit der Stimmen, in einem anderen Fall absolute Mehrheit der Mandate. Und seit 2009, innerhalb von 10 Jahren, diese Stellung komplett verspielt hat.
Aus zwei Ländern ist eines geworden, aus zwei Parteien eine. Die Kräfteverhältnisse waren schon vorher klar.
Die Mauer in der Partei. Der Kampf der Ost-CDU um Anerkennung. Das war ein Feature von Thomas Klug. Redaktion hatte Constanze Lehmann, Regie Giuseppe Majo und an der Technik saß Gunda Herke.